Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kevin Owens verlängert bei WWE. Was wird nun aus den anderen Free Agents? Radikalisieren sich AEW und WWE immer mehr in entgegengesetzte Richtungen? Geht MJF bald auch zur WWE? Ist Liv Morgan bald und Big E bald nicht mehr Champion? Das und noch viel mehr jetzt bei Folge 19 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. So sieht's aus. Willkommen zurück. Es gibt wieder unglaublich viel zu besprechen. Ich bin echt froh, wieder ausgiebig über Wrestling diskutieren zu können. Und mit wem könnte ich das besser tun als mit the one and only Wrestler-Zähler Martin Hoffmann. Alles klar, Martin?
Bin ich jetzt der neue Ricochet? Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, jetzt so wie der aktuelle WWE-Status ist. Aber gut. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut. Verrückte Zeiten, die einfach nicht aufhören wollen, aber die Amis, die interessiert es ja nicht, deswegen haben wir immer noch schönes Wrestling-Produkt mit vollen Fans. Was will man mehr als unsere Perspektive?
Ja, okay, ja, genau.
Naja, auf jeden Fall bin ich bereit und sehr angetan davon, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Und wir haben wirklich viel aufzuarbeiten und es gibt interessante Tendenzen. Nicht gerade die doch sehr überraschende Vertragsverlängerung, die gestern an die Öffentlichkeit gedrungen ist, durch Fightful Select. Kevin Owens verlängert seinen WWE-Vertrag. Das hatten wir beide so nicht gedacht.
Ja, meine Prognose wäre eine andere gewesen. Aber für diejenigen, die vielleicht schon mehr wissen, wir nehmen zu einem Zeitpunkt auf, bevor Kevin Owens sich ja heute in einem Podcast, glaube ich, wahrscheinlich auch noch mehr zu der ganzen Sache erzählen wollte. Deswegen kennen wir jetzt noch nicht die ganz genauen Hintergründe. Aber ist so rein aus Fansicht, hätte ich eine andere Entscheidung von Kevin Owens erwartet. Aber ja, man muss noch die Hintergründe abwarten. Aber ja, er hat jetzt die Entscheidung getroffen. Und es ist, sagen wir es mal so, ich kann sie aus seiner Position eher nachvollziehen, als wenn jetzt irgendwie in derselben Situation wer anders sich für WWE und gegen AEW entscheiden würde. Bei ihm sehe ich schon die Gründe noch eher, dass er WWE treu bleibt. Aber ja, ich hätte es in die andere Richtung erwartet jetzt, ja.
Bevor ich dann jetzt meinen Senf dazu gebe, erläuter doch mal das, was du denkst, was es sein könnte.
Naja, es ist ja so, ne? Wir denken uns als Fans immer unseren Teil, ja, Kevin Owens zu AEW, das wäre doch super passen, würde doch super ins Produkt passen. Oder, das ist halt das Urteil, wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen, ne, dass wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass da, dass wir hier als Zuschauer und Fans irgendwie eine Meinung haben und hier Kevin Owens umgekehrt über ein Leben entscheidet und über seine Lebensplanung entscheidet. Und da können halt andere Details halt eine Rolle spielen. Es kann möglich sein, dass er zum Schluss gekommen ist, naja, AEW ist jetzt auch ein bisschen voll geworden, ob ich mich da jetzt so austoben kann, weiß ich nicht. Und WWE ist vielleicht gerade ein bisschen spendierfreudiger, als es in anderen Fällen gewesen wäre bei ihm, weil vielleicht ist das Interesse von WWE gerade größer, einen Kevin Owens zu halten, als es das Interesse von AEW ist, was sich dann auch finanziell vielleicht ausdrückt, einen Kevin Owens zu gewinnen, nachdem die jetzt auch schon einige Akquisitionen hatten in diesem Jahr, während WWE vielleicht etwas stärker jetzt gegen den Eindruck ankämpft, dass sie alle zu AEW verlieren. Und naja, Kevin Owens ist ein zweifacher Familienvater. Er denkt an die finanzielle Sicherheit an seiner Kinder. Vielleicht hat er auch doch noch mehr die Hoffnung, als vielleicht anderes haben, dass bei WWE auf lange Sicht doch noch etwas mehr geht in seiner Karriere, als bisher gekommen ist. Und auch zu sehen ist, er ist 37. Das Ende der Fahnenstange ist vielleicht trotzdem noch nicht erreicht. Und er denkt sich jetzt vielleicht, ich verlängere jetzt mal und in ein paar Jahren kann man immer noch mal schauen, wie es dann so ausschaut, weil es ist ja keine Entscheidung vielleicht für immer, vielleicht schon, aber ja, es ist eine Entscheidung, die jetzt in die eine oder andere Richtung hätte ausfallen können und jetzt ist sie halt in die eine Richtung ausgefallen.
Ja, also aus zwei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, was ich mir denke, was er vielleicht gedacht haben könnte, ist, also klar, AEW, man kann als Firma, als Promotion nicht zu viel Qualität haben, aber man kann zu viel Qualität haben für 3 Stunden TV-Time pro Woche. Und dann hat Kevin Owens vielleicht auch gesehen, hey, wird vielleicht schwierig, da die gleiche tragende Rolle zu spielen, wie die mir jetzt gerade, die ich gerade bei WWE habe. Weil jetzt so viel, wie er gerade bei Raw zu sehen ist und wie er das ganze Produkt in meiner Ansicht nach trägt, ist das wirklich ein Standing, was er jetzt hat, was wirklich groß ist, was schwierig auch dauerhaft bei AEW so zu halten zu sein wird. Allerdings gleichzeitig verzichtet er halt auch auf diese Fans, die alle so, die auch Adam Cole so bewundert, die es so großartig finden, die Community, der Megapop, den er kriegen würde, wenn er das erste Mal dort auftaucht. Er verzichtet auf Traummatches, auf bessere Matches als die er jetzt bei WWE liefern kann. Dennoch scheint ihn das, so wie es jetzt läuft, und er weiß sicherlich, ist ja nicht blöd, dass das Standing, was er jetzt gerade im Moment hat, nicht das ist, was er vielleicht in einem Jahr hat.
Denn ja, ich sag mal so, ne, Cesaro, kurz nachdem er verlängert hat, ja, sah sein Standing auch anders aus, als es jetzt heute schon wieder ausschaut. Das ist einfach so, ja.
Aber im Endeffekt sehe ich auch, dass ich meine, er wird von Vince McMahon offensichtlich gemocht. Er hat schon Möglichkeiten in der Zukunft noch oben mitzuspielen. Er hat ein ausführliches Programm mit Roman Reigns gehabt vor einem Jahr. Er ist jetzt wieder im Main Event dabei. Ich würde nicht mal ausschließen, dass er Day One als Champion verlässt. Also es gibt schlechtere Positionen in WWE als die, die er hat. Also wenn man klar drüber nachdenkt, ich war auch geprägt von dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, war es überraschend, aber wenn man dann noch tiefer drüber nachdenkt, ist es eigentlich schon eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann.
Ja, absolut. Es ist, Kevin Owens ist in einer anderen Position als ein Johnny Gargano, als ein Kyle O'Reilly. Er hat eine gefestigtere Position bei WWE. Das sieht er und das ist ihm vielleicht einfach wichtiger als das, was bei AEW sich bietet. Momentan zumindest.
Ja. Und gerade ist bei Raw, also seitdem er geturnt ist, macht er wieder unglaublich viel Spaß. Also ich finde auch, dass man sieht, dass er mehr Spaß hat und er und Seth Rollins sind für mich das Highlight von vielleicht sogar von WWE zurzeit. Was die jeden Monat machen, ist schon unterhaltsam hoch 10.
Da freue ich nicht zu sehr dran, aber gut, ja.
Deswegen,
ich habe aus der letzten Raw-Ausgabe nicht das Gefühl mitgenommen, dass sie WWE noch länger so prägen werden, wie es in den vergangenen Wochen passiert ist, aber schauen wir mal. Ja.
Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir noch hier ein bisschen ausführlicher drüber reden werden. Mal sehen, es bleibt offen, ich hoffe das Beste, weil uns entgehen natürlich jetzt durch den nicht vollzogenen Wechsel zur AEW einige Traummatches und man hätte ich gern wieder Unsettling Death Differences von Kevin Steen am Anfang gehört, aber ich meine, ich bin auch froh, dass er bei WWE bleibt, weil so hat man doch mehr Wrestling-Qualität auf mehrere Shows pro Woche verteilt.
Naja, du hast ihn in dem Interview, was du angesprochen hast, er hat ja schon Gedanken geäußert, gegen wen er noch antreten will bei WWE. Edge wäre nett, Rey Mysterio wäre nett. Das stimmt ja auch, ja.
Richtig. Ja. So, dann gehen wir nochmal weiter. Kevin Owens' bester Freund, Sami Zayn, dessen Vertrag wird auch in näherer Zukunft auslaufen. Ist ja auch noch eine Frage, wissen wir jetzt nichts von. Er ist jetzt auch seit einigen Wochen wieder mehr im Rampenlicht mit Brock Lesnar und ist wie immer hochgradig unterhaltsam und macht wirklich Spaß, aber er wird es halt nie nach ganz oben schaffen. Ist halt die Frage, wird er das bei einem potenziellen Wechsel zur AEW tun? Ist er zufrieden, so wie es ist? Für mich ist Sami Zayn ein großes Fragezeichen. Ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er gerade maximal zufrieden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass er unzufrieden ist und weg will. Ich weiß es einfach nicht. Hast du irgendeine Einschätzung?
Na, ich sag mal so, dadurch, dass jetzt Kevin Owens bei WWE bleibt, ist auf jeden Fall ein Grund weggefallen, der ihn zur AEW noch ziehen könnte. Da ist jetzt ein Push-Faktor oder Pull-Faktor, je nachdem, welche Perspektive man anlegt, dann jetzt halt weggefallen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er auch zu WWE tendiert. Ist so mein grobes Gefühl, weil er hat ja durchaus seine Rolle und klar, bei AEW würde er auch gut reinpassen, aber vielleicht denkt er sich, naja, die Nische, die ich bei WWE besetze, ist so bei AEW vielleicht gar nicht frei. Und vielleicht bin ich damit besser beraten, bei WWE zu bleiben.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Weil dieser Sami Zayn-Charakter, den er jetzt entwickelt hat über die letzten Wochen und Monate und Jahre, ist ja wirklich unique. Und es passt bei WWE eigentlich kaum rein, dass es schon wieder so gut passt. Der erfüllt wirklich eine Nische aus, die auch Leute wie mich, wahrscheinlich auch wie dich, motivieren, das Programm weiter zu schauen.
Ja, es ist, er hat sie auf jeden Fall, macht das Beste bei WWE aus seinen Möglichkeiten. Und ja, Vielleicht denkt er, das ist das Optimum, auch was aus seiner Karriere gerade rauszuholen ist.
Zu Kyle O'Reilly brauchen wir eigentlich nicht sagen. Die Box, Weihnachtsgeschenk, nächstes Jahr, nächste Woche AEW Dynamite, Christmas Edition. Ist es zu offensichtlich, wird er nächste Woche bei AEW erscheinen? Perspektivisch geht, glaube ich, nichts dran vorbei, oder?
Tja, wenn es das nicht ist, wenn es diese Andeutung nicht darauf hinausläuft, dann ist es ein kleiner Heel-Move, mit dem Adam Cole Heat gewinnen will bei den Fans. Ja. Aber eigentlich spricht vieles dafür, dass das jetzt in die Richtung geht. Und ich war überrascht davon, dass man hinterher nach der Abschiedszeremonie von Kyle O'Reilly und auch Johnny Gargano hinterher gelesen hat, dass WWE davon ausgeht, dass er wiederkommt. WWE intern, so hieß es, so hat es Dave Meltzer im Wrestling Observer berichtet, dass das Gefühl war, dass er wiederkommt, da habe ich mich drüber gewundert. Also auch und auch bei Johnny Gargano. Frage ich mich schon, so für wen, lesen Sie nicht so ganz die Signale, die da gesendet worden sind, aber ja gut, ich weiß es nicht. Vielleicht wissen Sie auch mehr, als wir wissen. Aber es würde mich auf jeden Fall bei Kyle O'Reilly, gehe ich zu 99% davon aus, dass er bei AEW landet, bei Johnny Gargano mittlerweile auch sehr stark. Aber wahrscheinlich jetzt noch nicht bald, vielleicht
okay.
Die Pause. Ja.
Also bei Kyle würde ich sogar auf 99,9% gehen. Bei Johnny sehe ich es wirklich eher wie eine 50-50-Entscheidung. Also da bin ich mir echt unsicher, weil er hat jetzt seinen Twitch-Kanal aufgemacht, der hat Pro Wrestling Tees Account. Aber im Endeffekt kann das auch daran liegen, dass er jetzt einfach Pause macht, bis sein Kind da ist. Ich meine, sein Kind wird, glaube ich, im Februar geboren und bis dahin will er Pause machen. Candice hat noch einen Vertrag über ein Jahr, glaube ich, bei WWE. Was man bei Johnny nicht vergessen wird, Johnny Gargano ist Mr. NXT. Er wird, egal wo er hingeht, egal wo AEW, Main Roster, er wird nie wieder das gleiche Standing haben, was er zu Black and Gold NXT-Zeiten hatte. Das Besondere dort war, dass er natürlich alles konnte im Ring, aber er war halt der Mann dort. Er ist verbunden mit NXT und das wird er bei AEW nicht haben. Bei AEW ist er einer von vielen. Diesen Status als Mr. AEW, den haben die vier Säulen von AEW. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Gleichzeitig, ein Main-Roster-Auftritt von Johnny Gargano wird ihn maximal dort positionieren, wo Finn Balor zur Seite ist. Und das weiß er ja auch. Deswegen ist es schon eine gewisse Zwickmühle, wo ich mir vorstellen kann, dass er selber noch nicht weiß, was er machen will.
Nun, also ich hätte auch bis vor kurzem noch geschwankt, aber ich frage mich schon, also warum macht er jetzt einen Twitch-Kanal? Warum macht er jetzt einen Pro Wrestling Tees-Kanal aus? Also für diejenigen, die es nicht wissen, also das ist der Fanshop, der die Anlaufstelle ist für die Nicht-WWE-Fans. Wo auch viele AEW-Wrestler drüber vermarktet sind, beziehungsweise der Großteil derer Topseller ist aktuell das Shirt von Hook. Die Leute werden es mitbekommen haben. Also das jetzt irgendwie für 3 Monate zu machen und dann wieder zurück zu WWE zu gehen, also das würde mich wundern. Da frage ich mich, lohnt da wirklich der Aufwand? Und warum macht man dann überhaupt eine Pause? In der Pause könnte man sich doch auch gut weiter von WWE bezahlen lassen. Also diese Logik würde ich nicht ganz verstehen, wenn das eine Logik wäre. Und ich sehe auch nicht, mit diesem tränenreichen Abschied sehe ich nicht, warum er jetzt nochmal zu NXT zurückkommen sollte. Und im Main-Roster sehe ich keine Perspektive für ihn. Und ich sehe schon, ich wäre da nicht so pessimistisch zu sagen, dass bei AEW halt er einfach nicht diesen Status hat. Ich glaube, das wäre auch eine motivierende Aufgabe für ihn, zu beweisen, hey, hier hat WWE mein Potenzial nicht ganz ausgeschöpft und hier in einem Umfeld, das besser zu mir passt, versuche ich jetzt hier nochmal alles, nochmal diese Märchenstory, diese Fairytale-Story von NXT zu wiederholen oder beziehungsweise noch zu steigern im wirklich nationalen Fernsehen und da vielleicht mit Blick auf ganz oben zu schielen und zu schauen, was ist da möglich für mich. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen. Klar ist die Konkurrenz da jetzt groß. Er müsste sich da jetzt mit den ganz großen Stars messen. Aber ich sag mal so, ein Bryan Danielson wird doch super scharf drauf sein, gegen Johnny Gargano in den Ring zu steigen und ihn overzubringen. Andere, die irgendwie mit ihm verbunden sind. Und ich wundere mich ein bisschen. Ich finde, Johnny Gargano sollte sein eigenes Potenzial sein Licht nicht zu sehr unter den Scheffel stellen, wo ich immer den Eindruck davon habe, den ich jetzt auch bei seiner Abschiedspromo von ihm gewonnen habe. Ich finde nicht, dass er sich selber unterschätzen sollte. Ich glaube, für ihn ist alles möglich. wenn er sich weiter das Level liefert, was er bei NXT geliefert hat, dann klar ist die Konkurrenz bei AEW groß, aber ja, die Gelegenheiten sind auch groß. Und ich würde ihm auf jeden Fall zu AEW raten. Ja.
Es gibt, wie gesagt, schon erstmal grundsätzlich nichts Negatives zu sagen an einem hochqualitativen Wrestler. Wenn von 100 Wrestlern 100 überragend gut sind, gibt es ja für Fans nichts Besseres. Ob dann von den 100 Wrestlern auch jeder von den 100 zufrieden ist mit dem Status, das ist wieder eine andere Frage. Aber das werden wir nicht wissen. Windham, Bray Wyatt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich bei Winter's Coming schon mit ihm gerechnet. Gerade wenn man betrachtet, vorherige Woche war dieses Flackern, das Lichtflackern bei Dynamite zu sehen. Dann hat man jetzt im Main Event diese Woche, Lichter gehen aus. Und ich als naiver Fan, und ich habe es auch bei den Fans im Publikum gesehen, war natürlich gleich gedacht, Lichter aus, oh, das könnte Windham aka Bray Wyatt sein. Als dann Sting und Darby Allin auftauchten, waren die Reaktionen schon verhalten. Jetzt ist halt die Frage, taucht er überhaupt noch irgendwann auf oder ist wirklich der Zug abgefahren?
Ja, ne? Aber eigentlich, wenn jetzt der Plan ist, dass irgendwann in den nächsten Wochen das Licht nochmal aus und angeht und dann ist es nicht irgendwie nur Sting und Darby Allin in Anführungszeichen, sondern dann ist es Bray Wyatt, dann war das eine clevere Vorarbeit dorthin.
Das ist wahr.
Ein cleveres Täuschungsmanöver. Ja. Mhm.
Das ist wahr. Im Endeffekt war der erste Gedanke, den ich hatte, das wäre so das erste Mal, dass AEW wirklich seine Fans ein bisschen offensichtlich verarscht hat. Mhm. Aber klar, mit so einem Endplan wird das wieder das alles in ein anderes Licht rücken. Mal sehen.
Die inhaltliche Frage, die ich mir stelle, also eigentlich bin ich der Meinung, dass dieser Impact, dieser Status, den Bray Wyatt hat in der Wrestling-Welt, wenn man sich auch irgendwie anschaut, was für Reaktionen seine ganzen kleinen, andeutungsreichen Tweets da auslösen, was für eine Masse an Reaktionen das auslöst, da ist für mich eigentlich jede andere Bühne, außer AEW zu klein, als er abseits von WWE, auf die er da jetzt entern könnte. Und von daher sehe ich ihn an sich schon bei AEW. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist eigentlich ist die Nische des unheimlichen Fädenspinner-Charakters, Strippenzieher-Charakters von Malakai Black besetzt bei AEW. Und deswegen, und der ja auch gerade dabei ist, sein House of Black ein wenig auszubauen, ich frage mich, ob das zu dem Plan gehört oder ob man beides getrennt voneinander irgendwie aufbauen will, das fände ich fast ein bisschen zu viel gefühlt. Das ist die Frage. Spannende Geschichte.
Ja, gerade unter dem Lichte von Malakai Black und ich meine, der ist ja in der Rolle, die er jetzt gerade verkörpert, perfekt. Und da könnte nicht mal ein Fiend in der besten Darstellung irgendwie was dagegen haben. Aber zwei so Charaktere, die in die ähnliche Kerbe einschlagen, ist dann auch meines Erachtens vielleicht ein bisschen too much. Deswegen frage ich mich schon, ob Windham, Bray Wyatt vielleicht doch bei AEW nicht so hoch im Kurs steht, wie man annehmen könnte. Mal sehen.
Ich weiß es nicht. Ich hatte noch immer diese frühe Meldung im Kopf, dass eigentlich quasi sicher ist, dass er bei AEW landet. Dann wurde es ein bisschen relativiert. Von Dave Meltzer seinerzeit, der gesagt hat, naja, vielleicht landet er auch bei Impact, wo er sich vorher eigentlich schon fast festgelegt hatte, dass es quasi sicher ist, dass so ähnlich sicher ist, wie es bei Malakai Black von Anfang an war, dass er bei AEW landet, dann ist es noch relativiert worden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, worauf das jetzt gründete, aber irgendwo habe ich schon noch im Ohr das. Und ja, es ist, man wird auf die Folter gespannt als Fan gerade, aber vielleicht ist es ja Absicht.
Ja. Apropos, haben wir noch einen letzten Kandidaten, der auf nicht ganz rühmliche Art und Weise letzte Woche oder vorletzte Woche von von WWE aus dem Vertrag entlassen wurde. Mal wieder. Mhm. Jeff Hardy. Es ist ein schwieriges Terrain, auf das wir uns begeben. Ich möchte jetzt hier auch nicht auf mögliche Drogenprobleme oder persönliche Probleme oder sonstige Sachen hinaus. Die würde ich auch mal beiseite schieben, weil da können wir nichts sagen, dazu will ich nichts sagen. Falls es ist, wünsche ich ihm das Beste der Welt, viel Gesundheit. Worauf ich hinaus will, ist er Sollte er zu AEW, sollte AEW ihn holen, wenn er will.
Da kommt man in dem Kontext der ganzen Sache natürlich auch dann doch nicht ganz vorbei, weil letztlich steht und fällt das mit der Frage, was ist da jetzt wirklich los, das zu beweisen oder zu zeigen, dass das nicht so wild ist, wie es den Eindruck macht, der Lauf der Dinge. Das wäre Jeff Hardys Aufgabe jetzt. Das müsste er AEW vermitteln. Und AEW, ich würde zu größter Vorsicht einfach raten. Es ist einfach ein schwieriges Thema. Es gibt vielleicht auch es gibt vielleicht bei der ganzen Sache mehr Grautöne, als es halt auf den ersten Blick von oberflächlichen Betrachtungen, die sich bei dem Thema, von Leuten, die sich bei dem Thema nicht auskennen, da halt einfach gibt. Es ist eine schwierige Thematik. Aber als Arbeitgeber, als Potenzieller hat man ja gar keine andere Wahl, als dort mit äußerster Vorsicht anzugehen und zu sagen, wenn man zum Schluss kommt, Jeff Hardy ist jemand, den wir gebrauchen können, der uns verstärken könnte, was prinzipiell, glaube ich, außer Frage steht eigentlich, weil da passt einfach vieles gut zusammen. Jeff Hardy und AEW ist für mich schon prinzipiell ein Match, einfach auch mit der ganzen Vorgeschichte, mit den ganzen Anknüpfungspunkten. Darby Allin ist, da liegt eine Feder auf der Straße, mit den Young Bucks liegt eine Feder auf der Straße, für die Hardys ja großes Vorbild waren. AEW als Arbeitgeber müsste eigentlich ganz klar sagen, also du kriegst von uns einen Vertrag, streng leistungsbezogen, und beim ersten Ding, was negativ, mit dem man negativ auffällt, ist dieser Vertrag halt beendet. Man hat eigentlich fast gar keine andere Wahl als Arbeitgeber in dieser Situation.
Ja. Also du gibst ja als Arbeitgeber auch in eine schwierige Position, wenn du jemand weißt, der diverse Probleme hat, dann, wenn er dann zu Fehlschlägen kommt, dann kannst du ihn auch nicht entlassen. Da bist du auch als Arbeitgeber ein bisschen zuständig für das physische, psychische Wohlergehen deines Mitarbeiters.
Deswegen. Aber halt auch für das der anderen Mitarbeiter.
Und, ja, richtig.
Nein, wenn WWE jetzt zum Beispiel den Eindruck hatte, dass er andere Wrestler und andere ihnen Schutzbefohlene gefährdet hat, dann kann man kein Argument dagegen haben, zu sagen, sorry, geht nicht.
Ja.
Klar kann man dann sagen, naja, okay, nehmen wir dich raus. Aber mei, wenn es stimmt, wie berichtet wurde, dass er ein Hilfsangebot bekommen hat und es ausgeschlagen hat, dann sind von WWE-Seite aus, egal wie man es dreht und wendet, dann sind ihre Hände letztlich gebunden, weil was wollen sie noch machen?
Ja, ich meine, WWE hat schon keine Lust gehabt, Jeff Hardy einfach so an die Konkurrenz abzugeben. Also von daher, werden wir sehen. Also ich, aus rein professioneller Sicht, sage ich, am meisten von dem Jeff Hardy Signing bei AEW würde Matt Hardy profitieren. Weil Matt Hardy einfach meines Erachtens nicht wirklich funktioniert. Und der würde halt wirklich als Teil von Hardys wieder funktionieren, wie es halt immer funktioniert. Die sind halt das Tag-Team, die als Einzel hat Jeff Hardy eine Zeit lang funktioniert, aber im Endeffekt brauchen sie sich gegenseitig, um richtig erfolgreich zu sein.
Ja. Mal sehen. Bei Jeff Hardy würde ich sagen, mit Abstrichen, Matt Hardy braucht auf jeden Fall Jeff Hardy, um erfolgreich zu sein. Ja. Aber gut, okay. Ich meine, für mich ist das Schicksal von Matt Hardy bei AEW, eines 47 Jahre alten Wrestlers, dessen Karriere im Herbst angekommen ist. Ich meine, das ist für mich jetzt auch nicht das allergrößte Thema.
Aber nö, ist es definitiv.
Also die Frage ist, wer vielleicht sonst noch, kann von den Jüngeren noch wer profitieren? Und da sehe ich schon auch Potenzial in die Richtung, eben Leute, die dazu passen, die eine Fehde mit Jeff Hardy haben können. CM Punk, die Geschichte vielleicht noch weiter zu erzählen von vor 12 Jahren, ist ja auch eine Option. Ja.
Hat Private Party bis jetzt von Matt Hardy profitiert? Meines Erachtens eher nicht.
Ja, Private Party ist halt einfach, die Konkurrenz ist groß, ne?
Ja, richtig. Ich bin groß, alles egal. Deswegen, wir haben wirklich AEW-mäßig auch noch viel vor heute. Wir hatten ja nicht wir nehmen jetzt Donnerstag Vormittag auf, das ist quasi einige Stunden nachdem AEW Dynamite Winter is Coming hinter uns liegt. Und da kommen wir natürlich nicht drum rum, um auf Brandon Danielson gegen Hangman Page zu gucken. Erstmal, was ich natürlich, wie hast du das Ende aufgenommen?
Das Ende, ja, also ich glaube, nach den 60 Minuten hat man es fast erwartet, wenn man halt irgendwie so dieses Stilmittel kennt, das Time Limit Draws, dass es irgendwo kommen könnte und dass es im Raum steht. Und ja, es ist ein Mittel, um diese Story weiterzutreiben, ohne dass es aber ne, nach 60 Minuten hochklassigem Wrestling ist es schwer, dann als Fan zu sagen, oh nee, das hat mir nicht gefallen. Und da haben sie es, glaube ich, den Fans so schwer wie möglich gemacht, dieses Nicht-Ende, wenn man es so sehen will, nicht zu akzeptieren. Und ich hatte jetzt auch kein Problem damit, sondern ich dachte mir, ah ja, cool, noch ein Match der beiden. Sehr cool.
Ist halt die Frage, also mich hat es nicht gestört, weil das ist jetzt bei allen beiden großen Matches von Bryan Danielson bei AEW passiert, ist jetzt, ja, ist okay, muss jetzt nicht sein, aber habe mir jetzt auch kein großes Minus, aber war es denn nötig? Wäre es nicht irgendwie auch möglich gewesen, dass es 3 Sekunden vor Abschluss Adam Page gewinnt, so nach, hab mir dann am Ende ein bisschen gedacht, aber weil Bryan Danielson funktioniert aus Heel so gut und hätte er nicht sich noch weiter profilieren können, wenn er ganz knapp verloren hätte und durch Ausreden noch sich viel tiefer in seine neue Rolle reinarbeiten können.
Ist aber sehr WWE-ig gedacht.
Das ist richtig, ja. Deswegen, ja, ich habe nichts gegen ein weiteres Mal. Gleichzeitig sehe ich, dass Bryan Danielson nur 3 Jahre Vertrag hat und es gibt noch so viele mögliche Matches, die ich sehen will. Und schöne Fäden, die ich sehen will. Wenn ich jetzt hier noch an 3 Monate weiter Hangman Page gegen Bryan Danielson denke, finde ich es großartig. Gleichzeitig habe ich aber Hummeln im Hintern und will was anderes sehen mit Bryan Danielson Beteiligung.
Vielleicht sind es ja nur 3 Wochen. Battle of the Belts. Das muss man schauen, wo das dann endet. Ja.
Wer weiß. Außerdem warten wir auch auf Kenny Omega. Wenn er zurückkommt, gibt es ja auch wieder dutzende Duelle und unter anderem auch ein zweites Match gegen Bryan Danielson. Dann wird Bryan Danielson in 3 Jahren nochmal zu New Japan gehen. Sicherlich vielleicht nächstes Jahr beim G1 mitmachen. Also die Zeit für seine restliche Karriere ist zu kurz.
Ja, aber er versucht ja alles Mögliche rauszuholen. Also er hat jetzt schon, gegen wen er jetzt schon mittlerweile schon alles im Ring stand
und
gute Matches aus ihm rausgeholt hat. Toll, toll.
Das ist super, also besser einsetzen kann man ihn nicht. Deswegen auch nochmal kurz auf diesen Heel-Turn zu sprechen gekommen. Es war ja offensichtlich eine Kurzschlussreaktion auf den Ausfall von Jon Moxley, dass er sich dann quasi in diese, hat glaube ich auch Sean Ross Sapp gesagt bei Fightful, dass eigentlich die Rolle, die jetzt Bryan Danielson innehat, eigentlich auf Jon Moxley zugeschnitten wurde. Durch seinen Ausfall haben sie Bryan Danielson da rein implementiert und der funktioniert halt unglaublich gut. Ich habe am Anfang gedacht, ein Heel-Turn aus dem Nichts, bisschen billig, aber das haben die so gut umgesetzt und Bryan Danielson macht es halt einfach exzellent und ich habe mittlerweile überhaupt nichts mehr daran auszusetzen und es ist nach MJF und Punk absolut das zweitbeste meiner Ansicht nach, was AEW zur Zeit zu bieten hat.
Mhm. Auf jeden Fall. Es ist einfach diese kleinen Kunstgriffe, die er hat, ja, einfach die bloße taktisch geschickte Erwähnung von nach meinem großen Sieg bei WrestleMania,
ja.
Oder dass er einfach dieses, ich habe mich beim letzten Mal ja viel netter empfangen, das ist ganz schön fickel von euch, ja. Einfach diese kleinen Rückgriffe auf WWE, aber die wirkungsvoll sind, ja. Ja, es passt einfach. Ich glaube, der Gedanke ist so von wegen, Hangman Page als Babyface Champion, dem muss man jetzt einen starken Heel gegenüberstellen und wenn Jon Moxley leider ausgefallen ist, musste halt Bryan Danielson in die Bresche springen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so gepasst hat, weil man eigentlich schon den Eindruck hatte, Bryan Danielson muss doch als großer Publikumsliebling hier wirken, ja. Aber man hat das Beste aus der Situation gemacht, finde ich.
Ja, was das Beste und das Beste ist sehr gut.
Ja, also, und es gibt ja schon auch einen Weg zurück. Man kann,
ja.
Bryan Danielson könnte sich in diese Heel-Rolle vertiefen, das wäre eine Option, aber er könnte auch sagen, ja, okay, ich habe jetzt alles versucht, um hier Hangman Page zu kitzeln und ich bin halt ein harter Typ und war nie was anderes als zumindest der American Dragon Charakter, den man auch aus ROH und Independent Zeiten noch kennt. Da ist das ja kein Stil- oder Charakterbruch, den er da begangen hat und könnte auch bei Bedarf recht schnell wieder in die Babyface-Rolle wechseln, wäre auch kein Problem.
Ja. Dann Babyface-Rolle sind wir auf jeden Fall bei CM Punk, der außer in New Jersey vielleicht, ist er wirklich die ultimative Face neben Hangman Page und er steht dem ultimativen Heel gegenüber.
Mhm.
Der ultimative Heel, MJF. Gestern, also wirklich amüsant, USA Network und Fox, also die beiden TV-Sender von WWE, haben wohl bei WWE hinterlegt, dass sie großes Interesse haben, MJF 2024 zu verpflichten, also nach Ablauf seines AEW-Vertrags. Und MJF, die coole Socke, die er ist, hat es halt retweetet und gesagt, der Wettstreit um mich 2024 beginnt. Siehst du denn das als realistisches Szenario an, dass MJF in 3 Jahren WWE Champion ist?
Erstmal, wenn man diese Meldung sieht, das Erste, was es für mich aussagt, ist CM Punk. Also wenn ich teilweise in sozialen Medien Leute lese, so finde ich, ja, CM Punk hat ja nicht wirklich was gerissen bisher bei AEW. Also ne, CM Punk, das Zusammenspiel mit CM Punk sorgt dafür, dass hohe Herren in der TV-Branche sich denken, boah, der Typ, der dem da gegenübersteht, kann ich ja noch gar nicht. Super Typ, geil.
Ah, das ist mir kurz gegriffen. Der hat schon vorher sich einen Namen gemacht.
Also. Ja, aber hast du es vorher schon mal gelesen in der Richtung? Dass,
nee, ist richtig.
Siehst du, also das ist...
Aber ich meine, er hat Chris Jericho, hat Fox und USA Network bestimmt auch gesehen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das den Leuten zu lang her. Also es ist jetzt ja schon das zweite Mal. Damals im Zusammenhang mit der ganzen Brock Lesnar Comeback-Geschichte beim SummerSlam kam dann auch hinterher eine Berichterstattung, dass Fox war es in dem Fall, bei WWE aufs Dach gestiegen ist und gesagt hat, ja, warum habt ihr denn diesen CM Punk euch entgehen lassen und liefert mir uns mal eine Gegenleistung dafür. Also ja. Wer irgendwie Fox immer noch Punk, denkt, dass CM Punk nicht ein totaler Gamechanger ist für AEW, der wird hier für mich immer wieder eines Besseren belehrt, wenn man da drauf
blickt. Ja, aber ja, MJF, Entschuldigung an alle, aber das ist ja Unfug. Also Punk und dieser Ende August, Anfang September waren da wohl die erfolgreichsten und wichtigsten Monate, die AEW je hatte.
Wir sind übrigens auch in einer Situation, ne? Also Dave Meltzer hat es diese Woche mal durchgerechnet. Dynamite hat im Moment mehr zahlendes Publikum seit Pandemieende gehabt als Raw.
Ja.
In den Hallen. Das hat ja auch Gründe, ne?
Ja, absolut.
Von daher kann man irgendwie nicht davon reden, also wenn man alles immer auf dieses TV-Rating, ja okay, Raw, Dynamite hat Raw jetzt so lange nicht mehr, hat jetzt nur zweimal geschlagen und seitdem nicht mehr. Und, ja, das ist ein sehr verkürzter Blick auf das Ganze. Also wo AEW gerade steht, ist atemberaubend und CM Punk spielt da eine sehr große Rolle. Aber ja, genau, davon profitiert auch MJF, über den wir eigentlich reden wollten. Und kann mir sehr gut vorstellen, dass der auf jeden Fall wird er im Jahr 2024, wenn sein Vertrag ausläuft, einen schönen Zahltag erleben. Wo es ihn hinzieht, er ist auf jeden Fall clever genug, das Ganze schön auszukosten und das Gefühl zu hinterlassen, dass er in alle Richtungen gehen könnte. Nach dem, was man hört, von dem so hinter Kulissen, wie er sich so hinter den Kulissen gibt, hört man schon, dass er wahrscheinlich zum Vergleich bei AEW tendieren würde aus Dankbarkeit und aus Loyalität und sicherlich auch in dem Wissen, dass AEW sicherlich auch an seine Grenzen gehen wird, wenn es zu diesem Bieterkrieg dann kommt. Aber mittlerweile ist klar, also, der würde auch bei WWE sicherlich seinen Weg machen und ich glaube, das wird WWE bis dahin schon kapiert haben.
Es sind noch 3 Jahre, da kann ja noch alles passieren, aber also ich glaube, egal wo er landet, er wird erfolgreich sein, weil das ist a Once-in-a-Lifetime-Talent vom Gesamtpaket her. Ich glaube, ich lobe ihn jedes Mal wieder in die Höhe, aber er hat es einfach verdient. Und das hat man nicht erst bei der legendären Promo mit CM Punk vor 3 Wochen gesehen, die ich glaube, das ist die erste Promo seit möglicherweise Pipe Bomb, die ich mir schon öfter als 4-5 Mal angeguckt habe, weil die einfach von Genialität und Wortwitz nur so strotzt, ist unglaublich. Also
ja, einfach, da steckt so viel drin, also so viel Liebe zum Detail, schon diese ganze, also, ne, ich meine, MJF ist einer, der das Wrestling in den Kulturteil der New York Times bringt, die nur ja. Mit Chris Jericho vor ein paar Jahren, ne? Also wer hat das geschafft in den letzten, in den vergangenen Jahren? Also das ist Wahnsinn, ne? Also einfach dieses Einfallsreichtum, diese Rolle des klassischen Oldschool-Heels, wie das in jedem, wie er jedes Detail sitzt, wie er in seinen Matches auf so viele kleine Details achtet, wie er beim Publikum rüberbringt, was für ein absoluter Pro er ist in der Hinsicht. Also das ist atemberaubend. Und dabei ist es gleichzeitig so modern auch. Also es ist nicht, es vereint das Beste aus beiden Welten. Oldschool, ja. Newschool. Und dann ist er auch noch so ein, dann hat er sich auch noch als Wrestler auch nochmal ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt, jetzt in dem Match gegen Darby Allin. Also, da ist alles zu erwarten von ihm.
Ja, das ist halt das Problem wirklich an ihm ist, er ist so gut, er kann gar kein Heel sein, weil er, ich meine, das fand ich so, Busted Open, Bubba Ray hat ja irgendwie über Twitter gefragt, gibt es eigentlich noch Heels, die wirklich Heels sind, weil sie angefeindet werden? Und ja, gibt's The Miz zum Beispiel, aber ein MJF kann das nicht sein, weil er einfach zu gut ist. Weil gerade die AEW-Fans, die sind halt schon ein bisschen smarter. Die gucken sich das an und die feiern, sie buhen ihn, aber sie feiern ihn gleichzeitig, weil er so verdammt gut ist.
Ja. Und dann muss ich ja fragen, also was ist dann, wenn man die modernen Gegebenheiten des Wrestling sich anschaut, also ich meine, was ist zu bevorzugen? Einer, der ist wie MJF oder einer, der ist wie The Miz oder Carmella oder was weiß ich, ne? Es ist für mich kein Wert an sich, irgendwie so konstant ausgebuht zu werden, weil ich finde, also oder Baron Corbin, anderes Beispiel, ja. Also Happy Corbin, ja. WWE ist da irgendwie heiß drauf, so von wegen auf jemanden, der wirklich unumfänglich und unumstößlich nur gehasst wird und nicht bejubelt wird. Aber also für mich verrennt man sich da. Also es gibt für mich kein Problem darin, wenn jemand ein guter Heel auch mal in der Lage ist, positive Publikumsreaktionen zu ziehen. Das definitiv ist für mich einfach ein Zeichen dafür, dass man was richtig macht und nicht, dass man was falsch macht.
Definitiv. Muss ich halt sagen, das ist bei Happy Corbin halt überhaupt nicht der Fall. Aber da würde ich halt schon dem Miss auch mal ein Lob ausrichten, weil er macht schon das, was er macht, sehr perfekt. Bloß er wird halt einfach nicht gemocht. Genau, ja, am Mikro, ja. Okay, Entschuldigung, Einschränkung. Ja. Aber er wird halt einfach nicht gemocht. Und er ist halt wirklich, ich meine, Edge gegen Miss, die Promo war auch überragend gut. Und ich meine, man hat es ja schon an den Fans gemerkt, an der Fanreaktion, als Edge quasi indirekt AEW dort erwähnt hat. Da wäre die Masse, die AEW-Masse wäre ausgeflippt. Bei WWE, die Fans, die scheinen eine ganz andere, die scheinen AEW nicht zu kennen, weil die haben es einfach nicht, ein minimales Raunen ging durch die Hauptmasse, aber und bei solchen Leuten zieht Miss halt perfekt als Heel.
Ja, schon, aber hat halt alles seine Grenzen, ne?
Das ist, ja, absolut.
Diese ganze Fehde von Edge gegen The Miz, das ist für mich auch so ein perfektes Beispiel davon, so von wegen, ja, an sich machen die alles richtig und alle tun alles, was sie können, aber am Ende freue ich mich nicht auf ein Match zwischen Edge und The Miz, weil es einfach ein Match zwischen Edge und The Miz ist. Das für was okay werden kann, aber nicht mehr. Und ich finde einfach im Wrestling von heute erwarte ich mehr als okay Matches und schön, wenn das bei WrestleMania in einem netten Mixed Match mit Beth Phoenix vielleicht endet und Maryse, dann hat das seinen Sinn und Zweck erfüllt, aber ja, als Einzelprogramm, naja.
Für mich habe ich erhofft, dass sie Edge auf die Day One Card kriegen wollten, der jetzt ein bisschen den Miss abfertigen könnte. Ich meine, die Fehde macht super viel Spaß, aber Vorfreude aufs Match kann man da, wie du schon richtig sagtest, weil halt The Miz kein überragendes Match auf die Beine stellen wird, nicht haben. Dennoch hoffe ich halt, dass man das dann abfertigt und er dann vielleicht mal, wenn man ihn schon nicht gegen junge Leute ranlässt, gegen potenzielle aufstrebende Talente, dass man halt mal vielleicht mal einen AJ Styles auf ihn loslässt, auf Kevin Owens, wie du. Das sind alles so noch Traummatches, die wirklich da noch dastecken, die man eigentlich sehen will. Deswegen, please one and done, aber man hört ja wirklich mit Beth Phoenix, wird auch Sinn ergeben mit ihrem Rücktritt als NXT-Commentator jetzt. Mal sehen. Ich bin da ein bisschen optimistischer dennoch, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Zumindest nicht, dass es bis zu WrestleMania geht.
Tja, es wäre ein typisches WrestleMania-Match, ne?
Ja.
Wäre schade. So. Für Edge ist das damit natürlich verschwendet, aber es wäre typisch, ja.
Aber wir befinden uns jetzt ja schon primär gefühlt schon langsam auf der Road to WrestleMania, auf dem entferntesten Weg, haben quasi die Reise begonnen. Was ich ganz imposant eigentlich bei WWE gerade finde, ist, dass man ja eine ganz andere Richtung einschlägt als AEW. Während du bei AEW siehst, sie gehen auf 1-Stunden-Matches, auf hohe Matchqualität, jede Woche andere Leute im Main-Event, meistens dünne, hochathletische Kerle, die durch die Luft springen und alles können. Und auf der anderen Seite hast du halt NXT 2.0 und du hast das Nile-Programm, wo nur starkgewichtige Männer unterwegs sind, dann hast du bei Raw die Involvierung Bobby Lashley, wer alle seine drei potenziellen seine Gegner bei Day One zermasht und WWE halt auf Masse geht.
Hm. Nile, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ist ja vielleicht ein bisschen speziell das Programm zur Nachwuchsgewinnung, mit dem WWE College-Sportler verpflichten will, unter den neuen Umständen, die gerade möglich sind, durch ein Supreme Court-Urteil, was da einiges durcheinander gebracht hat in den USA. Ja, da setzt man sehr verstärkt auf Powerhouses. Das ist sehr auffällig. Ja, auf vielen Ebenen, ja, ist da jetzt, teilt sich da die Wrestling-Welt in zwei völlig unterschiedliche Philosophien auf. Die Philosophie von AEW. Also seit langem hat sich, glaube ich, die Philosophie von einem Herausforderer von WWE nicht mehr so unterschieden wie die Philosophie von WWE. Und WWE reagiert damit darauf, dass sie eigentlich noch viel mehr und ich glaube fast noch radikaler ist, als ich es bisher jedenfalls, glaube ich, erlebt habe in vielen, vielen Jahren, gehen die auf ihr Credo, bei WCW hieß es früher, where the big boys play, ja, Masse statt Klasse, aber Masse ist wichtiger als Klasse, groß ist gut, größer ist besser, ja, das ist, na, Bobby Lashley, diese Raw-Ausgabe, also die fand ich sehr bezeichnend. Man muss auch bedenken, dass das ja eine Raw-Ausgabe in einem sehr kritischen Moment war. In der vorigen Woche war das Rekord minus bei im Demo-Rating, also die tiefste Quote, die Raw hier hatte im Bereich der 18- bis 49-Jährigen in der werberelevanten Zielgruppe. Da kann man dann hinterher immer ganz gut lesen, wie eine unter Druck geratene WWE darauf reagiert. Und wie Taz Hook geschickt hat, die Analogie zu Sand Hook ist Sand Lashley. Ja, also schicke einen 120 Kilo schweren, riesengroßen Muskelberg, der da alles wegdominiert. Und also das hatte schon für mich so ziemlich einen ziemlichen Touch von, ja, okay, Kinder, ihr habt hier jetzt schön gespielt in den vergangenen Wochen, aber jetzt ist Papa wieder im Haus. Und also der hat ja alles dominiert und er war ja eigentlich das größere Babyface als Big E am Ende der Show. Geht man da mit dem Gefühl hinaus? Und auch mit dem Gefühl hinaus, dass die Uhr von Big E als Champion letztlich abläuft und dass irgendwann auf der Road to WrestleMania oder spätestens bei WrestleMania Lashley dieses Titelgold wieder hält und Lashley wieder der Fokuspunkt bei Raw werden wird.
Ich stimme dir grundsätzlich ein. Die Gefahr, dass Big E den Titel verliert, sehe ich auch. Allerdings bin ich nicht so überzeugt wie du, dass es von Lashley sein wird. Im Endeffekt hat er zwar dreimal gewonnen, aber alle Siege waren jetzt nicht 100% clean. Im Endeffekt, gut, Kevin Owens hat ausgetappt, bevor er überhaupt ansetzen konnte. Gegen Rollins war es im Endeffekt halt wegen dem Wiederanfang. Es ist, so wie du sagst, Hook gegen Lashley ist ganz bezeichnend eigentlich, weil es echt genau die Gegensätze in beiden Promotions perfekt widerspiegelt in beiden Extremen. Ich meine, bei WWE gibt es auch Ausnahmen, Austin Theory oder Grayson Waller bei NXT 2.0, was auch immer man von ihm halten soll, oder Carmelo Hayes. Dennoch,
aber das ist, ne, weil die haben alle, warum ist es Austin Theory und nicht Johnny Gargano? Weil Austin Theory den Bodybuilder-Körper hat.
Ja, ist richtig. Ja, vollkommen richtig. By the way, lest das Interview, was ich mit ihm geführt habe. Lohnt sich. Ein bisschen Cross-Promotion reinbauen. Ja, es wird sich zeigen, wie diese Radikalisierung zwischen beiden Promotions, was sich da auszahlt. Weil wie gesagt, mir kommt ein bisschen so vor, als ob AEW-Fans, weil das halt wirklich Wrestling-Fans sind durch und durch, die wissen halt, was bei WWE passiert. Und wie es Roman Reigns damals gesagt hat, WWE geht eher auf die Casual-Fans. Und diese Casual-Fans scheinen AEW noch gar nicht so wahrzunehmen. Weswegen diese Fans vielleicht erwarten teilweise, so große Bodybuilder zu sehen. Keine Ahnung. Ich glaube, darüber haben wir auch schon vermehrt geredet in vorherigen Ausgaben. Mir kommt halt bloß ein bisschen so vor, als ob es vielleicht im ersten Schritt gar nicht der falsche Weg von WWE ist. Weil red mal mit irgendwelchen Leuten, die nur ab und zu mal reinzappen bei Wrestling. Die denken immer, der ist ja so dünne, wie kann der gegen den gewinnen? Die dann gar nicht sich die Qualität der Matches angucken, sondern nur den Realismus dahinter.
Ja, aber ja, für mich ist es zu kurz gegriffen, weil...
Für mich auch.
Ja, aber es spielt eine Rolle. Also ich bin der Meinung, vielleicht ist im großen und großen Bild, das Wrestling ist, vielleicht ist der große, schwere Big Man, der hier an der Spitze der Nahrungskette steht, ist vielleicht das Kronjuwel einer Wrestling-Philosophie oder kann das Kronjuwel sein. Aber für mich schneidet WWE gerade zu viel, also sie schütten das Kind mit dem Bade aus, in einer Radikalität, die ich so bisher eigentlich noch nicht erlebt habe und die vielleicht ein großer strategischer Fehler ist, weil es ist einfach so, in diesem Zwiespalt, der sich gerade auftut zwischen der Wrestling-Fan-Community, also die mehr auf das Work-Rate-basierende schauen und diesem rein Star-System, ja, also ein Wrestling-Star sollte optisch hervorstechen, interessant ausschauen, möglichst muskulös und groß sein. Da ist eigentlich sozusagen die Neuheit für mich, dass halt eben noch mehr als jetzt irgendwie in den 90ern oder so auch von eben der Wrestling-Community auch wirklich ganz kleine Wrestler, ganz dünne Hemden, wie jetzt eben ein Darby Allin, ein Adam Cole, da akzeptiert werden auch als Wrestling-Stars. Von WWE aber nicht, mehr oder weniger. Vom WWE-Hauptkader, vom WWE-Main-Roster. Und verliert WWE dadurch vielleicht einen Schlüssel zur Zukunft des Wrestlings. Weil, wenn man sich dieses NIL-Programm anschaut, also das ist eigentlich sehr interessant. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, also haben da neulich eben 9 Athleten vom College geholt, vom College verpflichtet, oder beziehungsweise 10, wenn man Gable Stevenson noch mitzählt. Ne? Und darunter waren 9 Männer und ein einziger hat unter 125 Kilo gewogen. Ja? Alle anderen schwerer, teils deutlich schwerer, deutlich größer. Und die einzige Ausnahme ist ein Ringer namens AJ Ferrari, der sich wohl auch schon als sehr charismatisch beim Ringen bei seinen Auftritten hervorgetan hat und so das Interesse von WWE mehr geweckt hat. Sieht die Zukunft des Wrestlings wirklich so aus, dass jeder Wrestling-Star, dass jeder WWE-Star mindestens 120 Kilo schwer ist? Also für mich verengen sie da den Blick zu sehr. Und es gibt, alles ist ein größeres Bild und es ist ein Puzzle und also wer so ein 100-Teile-Puzzle darauf reduziert, dass Hauptsache ich habe das größte Stück, aber die restlichen Puzzleteile können alle die anderen haben. Also mindestens ist es dann so, dass sie damit das Duopol festigen und AEW auf jeden Fall auf ewig die auf absehbare Zeit diese Nische besetzen lassen, die WWE damit aufgibt. Das ist eine Art von Selbstaufgabe, die sie da gerade machen.
Ja, ist halt auch so, wenn du, ich meine, ist ja wie die Menschheit an sich, manche Leute mögen solche Menschen, manche Leute mögen andere Menschen und so ist auch beim Wrestling. Es gibt sicherlich einen großen Teil von Wrestling-Fans, die Wrestling gucken und die wollen große Männer sehen und wollen Slapping Meat, wie Big E sagt. Ja? Und aber es gibt auch unglaublich viele Wrestling-Fans, die das teilweise sehen wollen, aber auch anderes, Vielfalt sehen. Es geht alles um Vielfalt. Wenn man, wie du schon sagtest, diese Vielfalt vernachlässigt, bist du auf einem engen Gebiet, wo du dich selber in eine Nische reindrängst, unnötig, und einen viel größeren Teil der Torte für die Konkurrenz hinstellst. Weil im Endeffekt, so groß wie die Independent-Szene jetzt ist, zurzeit in den USA, auch abgesehen von AEW, war sie, glaube ich, schon ewig nicht mehr, obwohl AEW noch nicht existiert hat, viel mehr Aufmerksamkeit. Und das hat sich WWE zum größten Teil selber zu verdanken, weil sie halt so viele Leute selber groß gemacht haben und dann gemerkt haben, oh, die brauche ich eigentlich gar nicht. Und deswegen schicken sie größere Namen wieder in die Independent-Szene.
Ja, es war letztlich NXT, war eine Stilerweiterung von, eine Palettenerweiterung von WWE. Und jetzt haben sie diese Palette selber weggeschmissen, mehr oder weniger. Und dafür, sie haben letztlich die Stars, die sie durch NXT größer gemacht haben, noch größer gemacht. Und,
genau.
Ja, auch interessant. Aber ja, es sind zwei unterschiedliche Philosophien. Ich meine, da spiegelt sich, Wrestling ist da jetzt nur ein Mikrokosmos von vielen. Es gibt Parallelen zu, wie in der Musikindustrie, ja. Was ist wichtiger in der Musikindustrie? Brauchst du einen Sänger, einen guten Sänger, der so und so viele Instrumente spielen kann? Oder ist das Prinzip Boyband oder Girlband, ja? Du stellst da jemanden hin, der gut ausschaut, den die Mädchen anhimmeln oder die Jungs. Wie gut die dann wirklich singen oder so können, das ist dann irgendwie Aufgabe darum, eine große Choreografie aufzubauen, ne? Oder Filmindustrie, ja. Ist es wirklich, was ist wichtiger? Brauchst du einen großen Star, der deinen Film trägt, oder brauchst du gute Schauspieler? Und die Antwort ist beides, ja. Aber ich finde, also gerade so, wenn du diesen Megatrend anschaust, im Film und TV und Unterhaltungsbereich, finde ich, hat sich das Gewicht verschoben, dass die Ansprüche des Publikums in der Ära von Netflix, in der Ära von HBO-Serien, Sopranos, was weiß ich, Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, ja, der Anspruch ist größer geworden daran, wie die Qualität einer Serie zu sein hat. Und ich glaube, es ist auch der Trend, dass der Anspruch der Wrestling-Fans an die Qualität des Wrestlings größer geworden ist. Und die mit rein oberflächlichen Sachen, mit der rein oberflächlichen Art Wrestling zu denken, sind die Fans von heute nicht mehr zufrieden. Und wenn WWE sich nur darauf verlässt, auf jeden Fall ist es eine schöne Sache für AEW, weil davon profitieren sie.
Ja, genau. Und konkurrenzbelebtes Geschäft.
Absolut, das ist eine schöne Sache.
Ja. Richtig. Aber gleichzeitig, wenn man betrachtet, wo die WWE da nicht so den großen Wert zu legen scheint, ist bei den Frauen. Weil da hast du jetzt gerade in den letzten Wochen doch schon, wie ich finde, sehr erfreuliche Entwicklung auch bei SmackDown und Raw gesehen. Ich meine, bei Raw hast du Liv Morgan, hat eine große Rolle. Bei SmackDown hast du mit Toni Storm, Kuchen hin oder her, und Xia Li neue Rollen gesehen. Und das finde ich schon schön, habe ich so nicht erwartet, dass man jetzt quasi einfach mal neue Gesichter oben reinwirft. Jetzt Liv Morgan ist nicht neu, aber in der Rolle neu. Und dass man denen eine Chance gibt und meines Erachtens gerade auch bei Liv Morgan ihr eine Chance gibt, den Titel zu gewinnen. Bin ich mittlerweile ziemlich sicher.
Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es für die Frauen von Vorteil ist, dass Vince McMahon als alter Macho die Frauenführer gar nicht ernst genommen hat und da gar nicht so viele alte Vorstellungen von früher da noch herüber retten kann, sondern da zwangsläufig offener sein muss, weil er von dem Thema einfach weniger Ahnung hat, was vom Frauenwrestling, weiß ich nicht. Vielleicht ist das kuriose und verwickelte Weise der Vorteil der Frauen, dass WWE in der Hinsicht einfach offener ist. Aber ja gut, andererseits haben sie teilweise auch gar keine Wahl, weil es gibt bei den Frauen einfach nicht so den den Typus Bodybuilder, ja, das ist ein Element bei den Frauen, aber ein deutlich weniger starkes und hervorstechendes. Und ja, da muss man einfach mehr auf Vielfalt setzen. Und ich finde es auch eigentlich ganz spannend, wenn man sich auch da finde ich der Blick auf diese Verpflichtung von dem NIL-Programm eigentlich ganz spannend, weil diejenigen, die WWE da verpflichtet hat, das sind als weibliche Athleten, die sind weit profilierter als die männlichen Athleten im College-Bereich. Die haben sich weit mehr hervorgetan, wenn man sich zum Beispiel die Kavinder-Zwillinge im Basketball anschaut. Das sind sehr veritable. Und ich glaube, das spielt eine Rolle, dass es einfach für Frauen im Sport einfach weniger Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. So großes Geld zu verdienen, wie jetzt das halt in der NBA und in der NFL ist. Also jeder Basketballer wird erstmal schauen, ob er es in der NBA schafft und dann erst vielleicht sich WWE anschauen, genauso mit der NFL. Während halt, ja, so eine Karriereoption hast du bei weiblichen Athleten nicht. Deswegen, ja, die vielleicht offener sind für WWE, WWE offener ist für sie und ich glaube, das ist ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie das ausschaut, weil Liv Morgan ist auf jeden Fall jemand, der prinzipiell gut passen würde, der sozusagen alle Kriterien erfüllen würde. Mit dem kann WWE leben, mit der kann WWE leben, wie sie aussieht, wie sie kämpft, wie sie sich gibt. Mit der können aber auch Wrestling-affinere Fans leben, wenn sie weiter so wie ihre Entwicklung gegangen ist im Ring. Und so könnte das gut zusammenpassen. Muss man schauen, ob's wirklich da endet. Für mich hat da irgendwas gefehlt in dem Match gegen Becky Lynch, so wie es, also, oder beziehungsweise in der ganzen vielen Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, man will in eine bestimmte Richtung gehen. Vielleicht ist auch irgendwo, dass dieser, ja, für mich immer noch voreilige Heel-Turn von Becky Lynch immer noch so ein Hindernis für Liv Morgan, dass das wirklich sie in ihre Rolle wirklich so landet, wie sie sein sollte. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe schon die Vision dahinter und ich sehe, was sie wollen, und ich glaube, es ist ja auch prinzipiell eine gute Idee, und es könnte sozusagen, ne, dass sich in Liv Morgans Aufstieg der Aufstieg von Becky Lynch von vor 2 Jahren spiegelt mit eben dem, oder von vor 3 Jahren dann inzwischen, wenn es dann WrestleMania sein wird, dass sich das spiegelt mit Becky Lynch dann als Heel. Das würde ja eigentlich passen, aber ja, ob wir tatsächlich an den Punkt kommen, an dem 70.000 oder wie viele sind dann Liv Morgan in derselben Art und Weise bejubeln, bin mir nicht so ganz sicher.
Das wird sich zeigen. Ja. Aber grundsätzlich finde ich das, was WWE hier mit Liv Morgan macht, finde ich schon sehr, sehr erfolgreich. Ist genau das, was wir vor ein paar Ausgaben über Big E geredet haben, was ihm gefehlt hat, der Money in the Bank Cash-In funktioniert bei Faces einfach nicht so gut. Bei Liv Morgan hast du mittlerweile genau die besten Voraussetzungen, einen hochemotionalen Moment zu erschaffen. Du hast das jahrelange Kämpfen um Positionen, dann die Ungerechtigkeit mit ihren Freundinnen, die entlassen wurden. Du hast das Face, das immer wieder anrennen, die gewinnt mittlerweile immer mehr und mehr das Publikum über. Dann perfekt rein spielt halt diese, ich nenne sie mal, dieser Fan, dieses Mädchen von, das passt wieder perfekt rein in die Geschichte. Und so wird gerade Liv Morgan wirklich wie ein Top-Face aufgebaut. Und Becky ist schon genau der Star, der jetzt auch für mich in den letzten Wochen deutlich mehr Heat zieht als noch zuvor. Und wenn man die Niederlage letzte Woche, die Sieg wäre zu früh gewesen, genau richtig gemacht, und weiß nicht, ob der Sieg jetzt schon bei Day One kommen muss oder ob sie vielleicht den Rumble gewinnt und dann erst bei WrestleMania gewinnt, aber die Reise geht schon in so eine Daniel Bryan, Becky Lynch Richtung.
Ja, ich hoffe, sie geben mir die Chance, das Ganze auch zu Ende zu erzählen, und weil letztlich dieses Match hatte keine gute Quote gemacht, das war eben dieses Rekordminus in der Demo, und gerade auch in der Stunde lief es nicht gut. Da sehe ich dann halt die Gefahr, dass sich Entscheider das anschauen und denken so, ist es vielleicht, reicht es vielleicht doch noch nicht für Liv. Die Gefahr ist schon gegeben. Ja. Es, definitiv. Es hängt jetzt alles davon ab, wie es weitergeht. WWE wird, glaube ich, die nächsten Wochen werden da ein ziemlicher Schlüssel sein im Hinblick auf Day One und wie man das Ganze dann jetzt in Richtung Road to WrestleMania sich dann aufstellt. Ja.
Ist aber auf jeden Fall einfach mal schön zu sehen, dass es auch mal ein bisschen langfristigere Planung scheinbar mit Charakteren gibt, auch abseits von Roman Reigns. Und so kommt mir gerade vor, als ob das bei Liv Morgan gut, ich habe bis vor letzte Ausgabe so kritisiert, dass die bei Survivor Series nicht die Rolle von Bianca Belair eingenommen hat. Kritisiere ich weiterhin, weil ich immer noch denke, das war die perfekte Möglichkeit gewesen. Aber im Endeffekt hat man das hingekriegt, jetzt ist auch egal, weil Survivor Series Matches sind offensichtlich eh egal. Mhm.
Absolut.
Deswegen, ja. Jetzt muss man den Weg weitergehen. Die Gefahr besteht immer, dass es bei WWE nicht gemacht wird. Wenn sie es tun, haben wir hier ein Liv-Mania möglicherweise oder Liv-Day One. Mich würde es freuen. Mal neue Gesichter, genau wie Toni Storm. Toni Storm, wenn sie jetzt wirklich schon den Titel gewinnen würde, wäre das wie bei Rhea Ripley bei WrestleMania. Das wird nicht funktionieren. Die braucht jetzt ein bisschen mehr Zeit ohne Titel. Allerdings ist da halt immer die Gefahr bei WWE, jetzt wie bei Shotzi, sieht man es auch. Die hat einmal eine Fehde gehabt mit Sasha Banks, dann ist sie wieder weg. Und ich glaube auch, wenn Toni Storm jetzt, sie verliert jetzt gegen Charlotte, dann war es das wieder erstmal. Man hat halt abseits des Main Events bei SmackDown vor allem kaum eine Chance als Frau regelmäßig im TV aufzutreten. Und so kannst du halt keine neuen Stars aufbauen.
Ja, das ist es. Das ist alles ein bisschen, sehr prekär, die Lage für Toni Storm. Und noch mehr als bei Liv. Einfach weil Liv ist, glaube ich, einfach, da hat sich mehr aufgebaut.
Genau, richtig. Die Reise geht schon länger. Ja. Naja, aber wir sind ja auch am Ende eines Jahres. Und am Ende eines Jahres wollen wir kurz mal noch in unsere Kategorie.
Know your host and shut your mouth.
Genau, know your host and shut your mouth. Diesmal keine drei Fragen für den anderen, sondern ich habe mir fünf Fragen ausgedacht, die an uns beide gehen, die quasi das Jahr 2021 ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar würde ich einfach mal, dass wir beide kurz unsere Eindrücke geben. Der Moment des Jahres. Was war für mich der Moment des Wrestling-Jahres?
Ich fange an.
Ja, ganz gerne.
CM Punk's Comeback.
Ja, kann man einfach so sagen. Sehe ich auch so. Da ich aber einen knappen Nummer 2 habe, sage ich es jetzt, weil Sasha Banks gegen Bianca Belair, WrestleMania Main Event Night 1, einfach nur aufgrund der Emotionalität, war schön mit anzusehen, wie die beiden Mädels da im Ring gestanden sind und sich kaum unter Kontrolle hatten. War schön. Dann die Promo des Jahres. Gibt es eigentlich nur MJF gegen Punk?
Schwer, was soll man dem entgegenhalten?
Ich habe als Variante B, was mich davon felsenfest überzeugt hat, dass das Jahr von Jay White wird, was leider nie der Fall war, die Pressekonferenz nach Wrestle Kingdom, nachdem er den IWGP World Heavyweight Titel nicht gewonnen hat. Diese legendäre Pressekonferenz, wo man dann gemunkelt hat, dass er wirklich bei New Japan gekündigt hat und ob er zu AEW und WWE geht. Das war auch sehr legendär.
Ja, sehr stark, aber schon wieder fast vergessen. Ja.
Richtig, schon Anfang des Jahres. Jetzt wird's interessant. Wrestler des Jahres.
Ja, Teflon, ne? Habe ich auch schon. Also ein Fotofinish, aber ich würde sagen, so wie Wrestling ist, finde ich, muss man dem, sehe ich diesen Preis bei Roman Reigns.
Ja, kann man überhaupt nichts dagegen argumentieren. Glücklicherweise habe ich jetzt mal was anderes gesagt, weil kein Titel in diesem Jahr, dennoch für mich der Wrestler des Jahres Bryan Danielson. Das geht ja für mich, was er durchweg über zwei Promotions, er war im Main Event von WrestleMania, hat dann einen Undefeated Streak bei AEW, hat mit Adam Page zusammen für einen der besten Wrestling-Momente des Jahres gesorgt mit seinem Debüt. 60 Minuten Time Little Draw gegen Hangman, 30 Minuten Time Little Draw gegen Kenny Omega, also geiler Typ, geiles Jahr.
Kenny Omega sehe ich auch. Ja, wäre meine Nummer zwei gewesen, auch einfach wegen der zusätzlichen Rolle als Champion, der Run in den verschiedenen Ligen, dass er auch, er hat ja auch einfach Erfolg gehabt, ja, hat die jeweiligen Ligen aufgewertet, er hat für einen großen Business-Schub bei Impact gesorgt, was jetzt, wo man zum Beispiel den Unterschied gesehen hat, das hatte dann Christian Cage als sein Nachfolger, wo immer das dann in die Binsen gegangen ist, diese Idee mit dem Dreifach-Champion, ja, hat das dann einfach so nicht mehr geschafft. Und auch bei AEW, erfolgreiches Jahr. Klar, hat viel mit Bryan Danielson, CM Punk zu tun, aber Kenny Omega ist da auch unverzichtbar gewesen.
Zweifelsohne. Also ich glaube, von allen drei Namen, die wir genannt haben, können alle problemlos akzeptiert werden.
Ja, auch Shingo Takagi könnte man problemlos akzeptieren. Aber ja. New Japan ist einfach im Pech gerade, ja. So rein von der wrestlerischen Klasse her und von dem, was er an Titel.
Ich meine, es gibt Wrestle Kingdom, ist schon wieder ohne Jay White announced worden. Ich meine, ich leide privat auch unter den Einreisebeschränkungen, aber auch für Wrestler ist es gerade sehr, sehr schwierig für New Japan. Ist echt bitter. Aber Wrestlerin des Jahres, jetzt mache ich einen Anfang. Ist auch eng, aber für mich trotz SummerSlam Bianca Belair.
Für mich eben. Bianca Belair auch in der Verlosung, Becky Lynch auch in der Verlosung, aber einfach am Ende gibt für mich die Konsistenz den Ausschlag und das ist Britt Baker.
Ja, verständlich, auch gute Wahl. Ich hätte gern Io Shirai gesagt, aber dafür müsste sie einfach mal ins Main Roster kommen dürfen.
Ja.
Aber was macht ihr da unten noch? Egal. Letzte Kategorie, darfst du wieder den Anfang machen? Match des Jahres, ist auch eine richtig schwierige Sache.
Tough. Also auch wieder Fotofinish. Ich überlege ganz spontan und sage ganz spontan. Danielson Omega. Grand Slam.
Einfach. Okay.
Die Atmosphäre hat noch ein bisschen Page Omega auch ganz, ganz dicht, aber nochmal diese ganze Atmosphäre in dem Arthur Ashe Stadium hat für mich nochmal einen kleinen, ist für mich die Nasenlänge.
Ja. Da ich wusste, dass du AEW nimmst, habe ich sicherheitshalber was von WWE genommen. Und es gibt nämlich ein Match, an das ich mich einfach sofort zurückerinnere, wenn ich an Matches denke dieses Jahr. Und das ist Ilya Dragunov gegen Walter bei TakeOver 36.
Ach, stimmt, ja, das ist auch...
Alter, das war einfach unfassbar gut, unfassbar gut.
Ja, stimmt.
Das letzte TakeOver war das. Ja, und damit...
Auch wir sehr gute Wahl, sehr gute Wahl, möchte ich
ja, dann. Ich glaube... Wir haben beide 5 von 5 Punkten in diesem Spiel gekriegt.
Ja, da kann man sich jetzt auch mal selber auf die Schulter klopfen.
Richtig. Genau, für Facebook-Kommentare hat es diesmal nie gereicht, weil wir, glaube ich, zu unkontroverse Thesen aufgestellt haben letztes Mal, dass wir sehr viel Bestätigung gekriegt haben und deswegen keinerlei Diskussionsgrundlage für eine Besprechung dieser Thesen gehalten haben. Wir müssen wieder kontroverser werden, ist das unser To-Do für nächste Episoden.
Bin gespannt, ja.
ansonsten danke ich dir, Martin. Kannst du gerne nochmal berichten, wo man dich auch finden kann? Ich habe es ja schon zu Anfang angedeutet.
Ja, hauptsächlich bei Twitter als Wrestlerzähler mit AE.
Genau, und mich, HeelTurnMarcus bei Instagram und Twitter. Ihr könnt uns Sport1 Wrestling finden bei Sport1 Wrestling bei Facebook. Gute Community, dort posten wir auch immer die Zitate von unseren Podcasts, wo ihr mitdiskutieren könnt und im besten Fall auch hier genannt werden könnt. Und ansonsten findet ihr unseren Podcast überall, wo man Podcasts finden kann. Wisst ihr, wo das ist? Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin.
Ciao, Markus.
Und good fight, good night.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.